Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Tunnel oder Der Tag, als Mutter von mir ging, von Frederik Klein. Interpretiert für unsere Edition Handverlesen von Andreas Fröhlich.
Offizieller Besuch. Eines Morgens, bei der Rückkehr von einem meiner Erholungsaufenthalte im Bauch des Hügels, sehe ich einen blauen Kastenwagen vor meinem Bahnhof stehen. Zwei Polizisten, die nicht den Eindruck erwecken, als seien sie zu Scherzen aufgelegt, warten auf mich. Zunächst verlangen sie meine Papiere. Zum Glück habe ich sie aufgehoben. Sie überprüfen meinen abgelaufenen Personalausweis, wobei es ihnen scheinbar schwerfällt, in der struppigen und liederlichen Gestalt, zu der ich geworden bin, den zivilisierten jungen Mann auf dem Foto wiederzuerkennen. Sie fragen mich nach dem angegebenen Beruf. Meine Antwort scheint sie zu beeindrucken. Sie blicken nach wie vor misstrauisch drein, aber ich stelle eine leichte Entspannung in ihrem Verhalten fest. »Was treiben Sie hier?« fragt der ältere und zugleich auch betreßtere der beiden Barsch. »Sie sind nicht befugt, dieses Gebäude zu bewohnen.« Demütig versuche ich, meine Sache zu vertreten, meine Gründe darzulegen. Ich betone, dass ich keinen Einbruch begangen habe, dass ich den Eindruck habe, niemandem zu schaden. Sie hören mir zu, ohne mich zu unterbrechen, aber ich spüre, dass es mir nicht gelingt, sie zu überzeugen. Um sie zu beschwichtigen, bitte ich sie schließlich hinein. Erst zeige ich ihnen das Erdgeschoss, dann das Obergeschoss. Meine provisorische Einrichtung ruft ihr Erstaunen hervor. Weder Wasser noch Strom! Was für ein Leben! Ich versuche sie zu überzeugen, dass ich ausgezeichnet mit diesem Zustand zurechtkomme. Ich rede von Entfremdung, überflüssigem Komfort. Sie fangen zu lachen an, so als würde ich unsinniges Zeug reden. Ich nutze diesen Augenblick der Entspannung, um ihnen ein Glas Rotwein anzubieten. Ich rechne damit, dass sie ablehnen. Zu meiner Überraschung willigen sie ein. Sie machen sich lustig über die Gebrechlichkeit der beiden Stühle, über die zweifelhafte Sauberkeit der Plastikbecher, die ich ihnen reiche. Aber die Qualität des Beaujolais lässt sie mit der Zunge schnalzen. Für die zweite Runde lassen sie sich nicht lange bitten. Innerhalb von 5 Minuten rötet sich ihr Gesicht. Die Unterhaltung wird ganz und gar freundschaftlich. »Wir sind schon öfter hier gewesen«, sagt der Jüngere. »Sie waren nie da. Wir haben uns gefragt, was Sie hier wohl treiben.« Ich erzähle von meinen Spaziergängen, meinen langen Angelpartien. Die Schlingen und den Tunnel jedoch verschweige ich. »Uns ist nahegelegt worden, Sie im Auge zu behalten. Über ein Original, wie Sie eines sind, spricht man im Dorf. Die Leute sind beunruhigt. Es könnte ja sein, dass Sie ein Irrer, ein Sonderling sind. Davon gibt es heutzutage ja schließlich genug. Es gibt Leute im Dorf, die drehen wegen Ihnen den Schlüssel 2-mal herum.« Ich lächle, gebe Ihnen die Gewissheit meiner absoluten Normalität. Aber nach einem kurzen Schweigen: »Es scheint, als hätten Sie ein paar Kinder verletzt.« Ich muss auf der Hut sein. Mit sehr ruhiger Stimme erkläre ich, was geschehen ist. Sie heben den Kopf, blicken mir in die Augen. »Seien Sie trotzdem vorsichtig. Wir können uns denken, dass Sie kein schlechter Kerl sind. Und schließlich haben Sie das Recht, so zu leben, wie es Ihnen gefällt. Solange Sie nicht die öffentliche Ordnung stören. Aber man muss auch Rücksicht auf die Empfindlichkeiten der Menschen nehmen. Randexistenzen mag man hier nicht besonders.« »Der Rand ist zum Korrigieren da«, sagte schon mein Vater. »Nun gut. Sie wissen jetzt, woran Sie sich zu halten haben. Wir sind bereit, die Sache zu vergessen. Aber, offen gesagt, Sie täten gut daran, sich nicht allzu lange hier in der Gegend aufzuhalten.« Meine Antwort bricht aus mir heraus wie ein Aufschrei des Herzens. Da ich nicht dazu in der Lage bin, es zu verhehlen, erkläre ich meine Absicht, hier zu bleiben. Mehr noch, ich beteure, wie sehr es mich beglücken würde, meine Tage an diesem Ort zu beenden, wenn man es mir erlauben würde, zu bleiben. Sie sind bereits aufgestanden, sie werfen sich einvernehmliche Blicke zu, wodurch ich augenblicklich beunruhigt bin. »Das müssen Sie wissen«, erwidert mir der Gendarmerie-Brigadier, während er auf die Tür zutritt. Er scheint verlegen und sucht nach Worten.
»Das hängt nicht nur von uns ab. Offensichtlich sind Sie nicht auf dem Laufenden. Machen Sie sich keine allzu großen Illusionen. Andernfalls werden Sie schon bald ein paar unangenehme Überraschungen erleben. Jedenfalls, was uns betrifft, wir machen Ihnen keine Schere rein, solange Sie sich unauffällig verhalten.«
Sie gehen hinaus. Ich begleite Sie zu Ihrem Wagen. Sie schlagen meine ausgestreckte Hand aus und verabschieden sich, indem Sie die Ihre ans Käppi führen. Noch lange nachdem Sie bereits nicht mehr zu sehen sind, bleibe ich fassungslos am Fuß der Anhöhe stehen. Abends merke ich, dass mich dieses Gespräch in einen Zustand innerer Erregung versetzt hat, in dem ich mich schon seit langem nicht mehr befunden hatte. Ich meinte, aus ihren abschließenden Bemerkungen so etwas wie eine Drohung herausgehört zu haben. Aber welche genau? Jedenfalls besteht für mich kein Anlass, mir allzu große Sorgen zu machen. Angenommen, man wirft mich, aus welchem für mich unnachvollziehbarem Grund auch immer, aus dem Bahnhof heraus, dann bleibt mir immer noch mein Tunnel. Und wer sollte mir den schon wegnehmen? Er wurde gebaut, um die Jahrhunderte zu überdauern. Enteignung. 10 Tage später. Laute Schläge gegen die Tür lassen mich aus dem Schlaf emporfahren. Durch ein Fenster erkenne ich Uniformen. Panik. Unten werden die Schläge, untermischt mit lautem Rufen, immer heftiger. Mich über die Gleise davonmachen? So schnell wie möglich fliehen? Wozu? Ich gehe die Treppe hinunter und versuche, die Fassung zu wahren. Nach einem letzten kurzen Zögern öffne ich die Tür einen Spalt breit. Vor mir sehe ich 2 heitere Gesichter, die mich mit genießerischer Neugierde anstarren.
»Ah, also doch. Wir haben uns schon gefragt, ob Sie vielleicht tot sind.«
Jetzt erkenne ich auch die marineblaue Uniform der Angestellten der Eisenbahngesellschaft. In meiner Aufregung hatte ich sie mit einer Polizeiuniform verwechselt. Trotzdem hätte mich die Mütze eines Besseren belehren müssen.
»Darf man eintreten?«
Sie kommen ungeniert herein, inspizieren mit sachkundigem Blick meine Bleibe.
»Sie können sich hoffentlich denken, warum wir hier sind.«
Ich mache eine verneinende Kopfbewegung. Ich fühle mich noch zu erregt, um auch nur ein einziges Wort herauszubringen.
»Was? Haben Sie denn keinen Fernseher und kein Radio?«
Ich mache Ihnen mittels Gesten verständlich, dass ich beides tatsächlich nicht besitze. Sie blicken sich verblüfft an.
»Und Zeitungen? Sie lesen doch hin und wieder Zeitungen!«
Meine negative Antwort erstaunt sie. Sie mustern mich voller Anteilnahme.
»Na, Sie sind ja vielleicht einer. Man hatte uns ja darauf hingewiesen, dass wir es mit einem Original zu tun hätten, aber das hier übersteigt alles.«
Sie brechen in schallendes Gelächter aus.
»Wir werden Ihnen also alles von A bis Z erzählen müssen. Sagen Sie, können wir uns nicht setzen? Es kann ein bisschen länger dauern.«
Ich schaffe die 2 einzigen Stühle herbei. Ihre wackligen Beine lassen sie loslachen. Ich höre ihnen im Stehen zu.
»Also«,
beginnt der ältere der beiden, ein schnauzbärtiger Kleiderschrank.
»In diesem Abschnitt werden Bauarbeiten durchgeführt. Bauarbeiten von ganz erheblichem Ausmaß. In 2 Jahren wird hier eine Trasse für Hochgeschwindigkeitszüge entlangführen. Sie haben doch wohl von diesen Linien gehört.«
Ich bejahe. Sie scheinen zufrieden.
»Die Untersuchungen und Expertisen sind lange vor Ihrem Eintreffen hier angestellt worden«,
fährt der andere fort.
»Sie verstehen, die Eisenbahngesellschaft ist nicht so reich. Derartige Baumaßnahmen kosten ein Vermögen, also spart man, wo man kann. Einsparungen, Einsparungen.«
Sie lachen beide lautlos. Deshalb wird man das alte Planum nutzen. Das war schon lange geplant. Nichts ist verkauft worden. Kein Land, noch nicht einmal der Bahnhof. Das einzige Problem ist der Tunnel. Es kommt gar nicht in Frage, ihn zu erweitern. Zu teuer, zu aufwendig. Und wissen Sie was? In ihrer Begeisterung darüber, mir diese wunderbare Rätselfrage gestellt zu haben, stoßen sie sich gegenseitig mit dem Ellbogen an. Nun, mein Freund, man wird ihn sprengen. Du wirst ein Riesenspektakel erleben. Ein fein säuberlich in die Luft gejagter Hügel und eine Schneise für ein elektrifiziertes Doppelgleis. Eine höllische Arbeit. In 6 Monaten wird die Gegend hier nicht mehr wiederzuerkennen sein. Sie lächeln selig. Plötzlich besinnen sie sich anders, hüsteln, tauschen traurige Blicke aus. »Das Problem«, sagt der große Dünne, indem er an seiner Mütze herumzupft, die er auf seine Knie gelegt hat, »das Problem ist natürlich, dass Sie nicht hierbleiben können. Alles wird abgerissen. Auch dieses Gebäude.« »Kurz gesagt«, fügt der andere hinzu, »Sie müssen ausziehen.« Meine vermeintliche Ruhe, das Ausbleiben jeglicher Regung meinerseits, scheint sie zu überraschen. Ich versichere Ihnen mit ruhiger Stimme, dass ich weggehen werde, ohne irgendwelche Geschichten zu machen. Lassen mir die Umstände denn eine andere Wahl? Der Kräftige verpasst mir einen freundschaftlichen Schlag auf den Rücken. »Prächtig! Es gibt ja auch genug Unterschlupfmöglichkeiten. Abgesehen davon ist das alles hier illegal. Aber wir versuchen immer, Räumungen zu vermeiden.« Sie stehen auf, geben mir die Hand. In ihren Gesichtern spiegelt sich Selbstsicherheit, Selbstzufriedenheit wieder. »Da kann man nichts machen«, sagen sie zu mir, während sie in ihren Lieferwagen einsteigen. »Damit müssen Sie sich abfinden. Den Fortschritt hält man nicht auf.« Sobald sie außer Sichtweite sind, lasse ich meine Verzweiflung freien Lauf. Es kommt zum Ausbruch der lange zurückgehaltenen Gefühle. Ich flüchte mich in meinen geliebten Tunnel. Ich umarme die Mauern, küsse den Boden. Völlig niedergeschlagen komme ich ohne irgendetwas zu essen 3 lange Tage nicht mehr heraus. Ich wäre nicht dazu imstande, auch nur einen einzigen Happen herunterzubekommen. Adieu, langsame Reisen. Überall baut die Eisenbahngesellschaft ihre neuen Linien für ihre alles verschlingende Bohr. Sie verwüstet die schönsten Landschaften, damit die dämlichen Geschäftsleute ein paar Minuten von der Zeit gewinnen, die sie nicht zu genießen wissen. Für eine Strecke, für die man früher 3 Stunden benötigte, braucht man heute gerade mal 1. Das sind die Wunder des Fortschritts. Da diese Neuerungen ein Heidengeld kosten, streicht man den klassischen Fahrbetrieb zusammen. Man schafft die Nachtzüge, Querverbindungen, Schienenbusse ab. Unter dem Vorwand der Unwirtschaftlichkeit schließt man die kleinsten Linien. Romantik und Weisheit verboten. Was noch schlimmer ist, man exportiert diese Monster. Es droht Europa, die ganze Welt heimzusuchen. Erfolg unserer Technologie, wunderbares Produkt des nationalen Genius. Ich für meine Person habe mich immer geweigert, es zu benutzen. Totale, unbeugsame Ablehnung. Schon der Anblick dieses apokalyptischen Drachen genügt, um Übelkeit bei mir hervorzurufen. Wahrlich, während meines kurzen Lebens werde ich alles gesehen haben. Ja, bei den Menschen ist das Schlimmste immer ganz gewiss. In den folgenden Tagen findet eine allmähliche Rückkehr zur Normalität statt. Ich versuche, wieder zum Verstand zu kommen. Noch ist nichts entschieden. Es kann sich eine Katastrophe ereignen. Finanzielles Desaster, wirtschaftliche oder politische Krise, Verteidigungskrieg. Die Bauarbeiten würden unterbrochen werden. Folglich wäre ich gerettet. Aber nein, wozu sich in Träumereien ergehen? Es ist alles verloren. Warum kann ich diese verdammte Eisenbahngesellschaft nicht in Schutt und Asche legen? Warum nicht ihren Direktor, ihre hochnäsigen Ingenieure, den zuständigen Minister umbringen? Meine Eisenbahnlinie, meinen Bahnhof, vor allem meinen Tunnel verlassen. Einen solchen Schmerz werde ich nicht überleben. Ich lebe nun schon so lange hier. Es ist falsch zu glauben, das Glück sei von Dauer. Mir woanders etwas suchen? In meinem Alter? Könnte ich je etwas Besseres finden? Kein Ausweg mehr. Nirgends. Ich bin am Ende des Weges angelangt. Bis repetitia placent. Ich laufe hin und her wie einem Käfig gefangener Tiger. Wie ist es nur möglich, dass alles ein so schlimmes Ende nahm? Wenn man mir geholfen, mir beigestanden hätte, wäre alles vielleicht ganz anders gekommen. Aber man hat sich nicht bequemt, für mich auch nur den kleinen Finger zu rühren, als es noch Zeit war. Wo es doch so einfach, so kinderleicht gewesen wäre. Aber nein, lieber hat man mich in die Falle gelockt, sich alle Mühe gegeben, meinen Kopf unter Wasser zu halten. Diejenige, der ich mein ganzes Vertrauen geschenkt hatte, ist die Hauptverantwortliche. Von ihr erhoffte ich mir meine Erlösung. Sie hat meine Erwartungen aufs Tiefste enttäuscht. Eine abgrundtiefe Wut packt mich. Ich balle meine rachelüsternen Fäuste zusammen. Nun denn, bevor ich verschwinde, muss ich feierlich eine letzte Aufgabe erfüllen. Die Schuldigen dürfen nicht ungestraft davonkommen. Ich beschließe, wegzugehen, in die Hauptstadt zurückzukehren. Ich bin wieder gewaschen, gekämmt, ordentlich gekleidet, normalisiert. Mühelos finde ich ihre Spur. Sie wohnt immer noch in dem gutbürgerlichen Haus. Ich stehle ein Auto, dessen unvorsichtiger Besitzer den Zündschlüssel stecken gelassen hat. Als sie aus der Haustür kommt und auf den Bürgersteig tritt, fahre ich ihr hinterher, um den geeigneten Augenblick abzupassen. Plötzlich überquert sie die Straße. Sie ist frei. Ich drücke aufs Gaspedal, fahre direkt auf sie zu. Ein fürchterlicher Schlag. Ich habe sie umgefahren, sie überrollt. Ich bremse mit quietschenden Reifen, lege den Rückwärtsgang ein, überrolle sie ein zweites Mal, überfahre sie nochmal in Vorwärtsrichtung. Dreimal zwei zerquetschte Beine. Das Ganze hat nicht mal eine Minute gedauert. Während ich mich mit Vollgas davonmache, sehe ich im Rückspiegel, wie Passanten herbeilaufen. Noch am selben Abend gehe ich ins Krankenhaus. Man erkundigt sich, in welchem Verhältnis ich zur Patientin stehe. Ich antworte, dass ich ihr Ehemann sei, dass sie keine weiteren Familienangehörigen hat, dass keine Veranlassung besteht, noch jemand anderes zu verständigen. Zum Glück nimmt ihr Liebhaber am Jahreskongress der Metzger in Saint-Jean-Pied-de-Port teil. Im Laufe der Nacht gewährt mir der Chirurg ein Gespräch. Mit teilnahmsvoller Stimme teilt er mir die doppelte Amputation mit. »Das ist leider noch nicht alles. Seien Sie tapfer. Sie hat einen furchtbaren Schock erlitten. Sie hat ihr Sprachvermögen verloren. Ich scheine vollkommen niedergeschlagen. 2 Tage später darf ich sie besuchen. Die Krankenschwester lässt mich für kurze Zeit mit ihr allein, wobei sie mir empfiehlt, sie schonend zu behandeln. Ich antworte ihr mit einem Lächeln. Sie liegt in strahlend weißen Laken. Ihr vom Schmerz und der Gehirnerschütterung entstelltes Gesicht fleht mich an. Ich trete ans Bett. Ich mustere sie mit einem Blick, der so hart und kalt ist wie Stahl, und breche in sardonisches Lachen aus. »Ah, jetzt bist du mir endlich ausgeliefert. Ganz und gar ausgeliefert.« Sie erstarrt, und in ihren Augen steht das blanke Entsetzen geschrieben. Die Untersuchung, eine reine Routineangelegenheit, hat mich sehr schnell entlastet. Das verlassene Fahrzeug hat man auf einem unbebauten Gelände am Stadtrand gefunden. Diese blödsinnigen Polizisten verhören immerzu irgendwelche kleinen Gauner. Ich habe selbstsicher ihre Fragen beantwortet. Darüber hinaus würden meine dauernde Anwesenheit an ihrem Bett, die liebevolle Pflege, die ich ihr angedeihen lasse, ausreichen, um mich von jedem Verdacht reinzuwaschen. »Was für ein Glück, mit einem solchen Mann verheiratet zu sein«, flüstert ihr die gerührte Krankenschwester zu. Am Tag Ihrer Entlassung erkläre ich mich dazu bereit, mich um Sie zu kümmern. Vermeiden Sie vor allem jede Aufregung, empfiehlt mir der Arzt. Sie ist noch sehr schwach. Ich beruhige ihn. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie zu verhätscheln. Ich habe gerade genug Geld übrig, um mir einen großen Kombi zu mieten, in den der Rollstuhl hineinpasst. Ich fahre geschwind die Strecke bis zum Bahnhof, wo ich Sie im Wartesaal abstelle. Dann bringe ich den Wagen zur nächstgelegenen Filiale der Autovermietung und komme zu Fuß zurück. Ein Tagesmarsch. Bei meiner Rückkehr befindet sie sich in einem erbärmlichen Zustand. Vor Kälte blaue Lippen, blutleeres Gesicht, vom unfreiwilligen Fasten gezeichneter Körper. Ich reibe mir die Hände. Ich fühle, dass wir uns köstlich amüsieren werden. Von dem Moment an, seit ich auf dieses Beisammensein gewartet habe. Meine ständigen Schläge reißen sie aus ihrer Betäubung. Sie starrt mich mit vor Angst aufgerissenen Augen an. Ich brauche sie nicht zu knebeln. Sie könnte nicht schreien. Ich ziehe sie in ihrem Gefährt aus. Dann unterziehe ich sie systematisch immer ausgeklügelteren Foltermethoden. Ich reiße ihr die Nägel heraus. Mit einer Kerzenflamme verbrenne ich ihr die Achselhaare, die Schamhaare, die Kopfhaare. Mit einer Rasierklinge durchschneide ich erst ihre Augäpfel, dann schäle ich sie aus. Mit einem glühend heißen Holzstück füge ich ihr am ganzen Körper von oben bis unten Verbrennungen zu. Mit einer Schere schneide ich ihre Brustwarzen ab, durchschneide ihre Brüste bis auf den Brustkorb. Zum Schluss stecke ich ihr einen alten Besenstiel in die Vagina. Natürlich lege ich Pausen ein, um das Vergnügen zu verlängern. Wenn ich sehe, dass sie ihr Bewusstsein verliert, halte ich inne, damit sie sich ein wenig erholt. Manchmal wische ich ihr die Stirn ab, gebe ihr zu trinken. Sie soll jede meiner Erfindungen genießen. Vor allem kommt es gar nicht in Frage, dass sie stirbt, ohne dass ich es so wollte. Schon bald ist alles vollendet. In dem Moment, als sie ihren letzten Seufzer tut, hefte ich meine Lippen auf das, was von den ihren geblieben ist. Ich gebe ihr einen langen, inbrünstigen Kuss. Im Grunde bin ich ein zartfühlender Mensch. Die Familie, die Gesellschaft sind es, die mich verdorben haben. In der darauffolgenden Nacht leuchtet ein wundervoller Mondenschein. Ich hole den verstümmelten Leichnam heraus, schleife ihn an den Stümpfen über die Gleise. Der entstellte Kopf hüpft auf jeder Schwelle auf grotesk anmutende Weise hin und her. Als ich am Tunnel ankomme, stelle ich die Leiter auf und mache mich daran, den Körper hochzuheben. Obwohl er nicht mehr vollständig ist, bereitet mir sein Gewicht Probleme. Während ich keuchend von hinten drücke, muss ich dreimal neu ansetzen. Trotz der frischen Luft bin ich schweißgebadet. Sie fällt wieder in meine Arme zurück, wobei sie mich beinahe zu Boden gerissen hätte. Schaffe ich es denn nie, mich ihrer zu entledigen? Schließlich, indem ich die Beine fest gegen den Boden stemme, gelingt es mir, sie mit einem kräftigen Schulterstoß auf die andere Seite zu befördern. Nachdem ich die Leiter umgestellt habe, begebe ich mich zu ihr hinunter. Jetzt sind wir in der Dunkelheit allein miteinander. Wie in einer Hochzeitsnacht. Bis zum Morgen halte ich Totenwache, wobei ich tastend ihr Gesicht streichle, sie mit meinen feuchten Handflächen wärme. Ich werde von Schluchzern geschüttelt und meine Tränen triefen auf ihre leeren Augenhöhlen. Das Schwein auf der Schlachtbank. Am folgenden Tag schreibe ich ihrem Liebhaber und schicke den Brief an die Adresse der Metzgerei. Ich stelle mir vor, dass er wahnsinnig ist vor Ungeduld. Seit 3 Wochen ist sie spurlos verschwunden. Mit knappen Worten bestelle ich ihn zum Bahnhof, dessen genaue Lage ich beschreibe. Ich empfehle ihm nicht, die Polizei zu verständigen, wenn er sie lebend wiedersehen will. Getreu meinen Anweisungen kommt er 2 Tage später zu Fuß und zur vereinbarten Zeit. Er sieht nicht so frisch, nicht so rosig aus wie gewöhnlich. Seinem rundlichen Gesicht ist die Angst anzusehen. »Was hat das alles zu bedeuten? Sind Sie verrückt geworden? Ihre Kinder verlangen nach ihr. Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht?« Er starrt mich verwirrt an, ohne auch nur daran zu denken, mich zu bedrohen. Was für ein zahmes Schaf. Ich tue so, als sei ich vollkommen gelassen, bekomme bei meinen Antworten kaum die Zähne auseinander. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass ihm niemand gefolgt ist, führe ich ihn zum Tunnel, fordere ihn auf, hinaufzusteigen. »Sie ist da drinnen. Ich bewahre sie im Kühlen auf, damit sie sie mir nicht wieder wegnehmen.« Jetzt sind wir beide hinter der Mauer. Er atmet laut, fragt mich, ob ich scherze. Daraufhin knipse ich meine Taschenlampe an und richte den Lichtstrahl auf die unförmige Masse am Stolleneingang. Ich zeige sie ihm lächelnd. Blitzartig begreift er alles, stößt einen Schrei aus, will sich auf mich stürzen, um mich an der Gurgel zu packen. Hierzu lasse ich ihm nicht mehr die Zeit. Seine Bewegung vorausahnend, erschieße ich ihn aus allernächster Nähe mit der letzten Kugel in Großvaters Revolver. Er sackt auf dem anderen Körper zusammen. Freudenfeuer. Ich schlafe noch einmal im Tunnel. Unmittelbar, nachdem ich bei Tagesanbruch aufgewacht bin, schleife ich sie einen nach dem anderen bis zur Mitte des Tunnelbogens, wohin kein Licht mehr fällt. Ich hätte sie gern noch länger aufbewahrt, aber die Zeit drängt. Nachdem es wieder warm geworden ist, könnten mich zudem übelriechende Ausdünstungen, widerlicher Gestank stören. Ich lege die brennende Taschenlampe auf die Erde, um ausreichend Licht zu haben. Dann zerlege ich mit der mitgebrachten Motorsäge die Leichname. Eine einfache und schnell zu erledigende Arbeit, die keine besondere Geschicklichkeit erfordert. Als ich fertig bin, staple ich die einzelnen Teile zu einem Haufen zusammen, übergieße ihn mit Benzin, zünde ein Streichholz an. Das Fleisch geht sofort in Flammen auf. Der unterhalb der Gewölbedecke zirkulierende Luftzug facht das Feuer an. Mein Tunnel wird hell erleuchtet. Nie zuvor habe ich ihn so schön gesehen. Ich atme den Geruch von geröstetem Fleisch ein, Wärme am rötlich schimmernden Feuer, meine von der morgendlichen Kälte klammen Finger. Ich warte geduldig, bis alles verbrannt ist. Wie sehr ich es bedauere, mit meinen anderen Opfern nicht auf die gleiche Weise verfahren zu können. Ich würde mir so sehr wünschen, meine Familie, meine Bekannten um mich zu versammeln. Aber das Leben hat alles zerstreut. Und das Risiko, die Friedhöfe zu schänden, kann ich nicht eingehen. Alles in allem ist die vermischte Asche dieser beiden auch nicht zu verachten. Ich werde es lernen, mich damit zu bescheiden. Invasion. Nun, die ganze Sache hat nicht lange auf sich warten lassen. Heute Morgen wurde ich durch ein ungewohntes Getöse aufgeweckt. Riesige Maschinen sind mit dröhnenden Motorengeräuschen den Weg heruntergefahren. Planierraupen und Bagger parken nun vor meinem Zuhause, belagern mich, stehen bereit, um mich zu vernichten. Es hat lange gedauert, bis ein gigantischer Lastwagen mit den Fertigteilen der Baubaracken entladen war, die jetzt ganz hinten in der Nähe des Abstellgleises hinter der alten Warenlagerhalle zusammengebaut werden. Zwei kleine Busse haben ungefähr 20 Arbeiter ausgespuckt, behelmte Kerle mit gelben Wachsjacken, die augenblicklich damit beschäftigt sind, Maschinen zu montieren, während ihre Vorgesetzten Anordnungen mit Megafonen hinausschreien. Fahrzeuge kommen und gehen in einem nicht abbrechenden Strom. Diese Leute reden laut und tönend, wie in einem eroberten Land. Oh, wunderbare Wüste aus vergangenen Tagen! Warum nimmt man dich mir weg? Ich verkrieche mich in meinem Obergeschoss, ohne es zu wagen, die Nase hinauszustecken. Nur von Zeit zu Zeit werfe ich einen Blick durchs Fenster. Zu sehr fürchte ich mich vor dem, was ich dort draußen zu sehen bekomme. Ich fühle mich überwältigt, enteignet. Und mein Tunnel? Hoffentlich entdecken sie ihn nicht, finden nicht die Leiter. Gegen 11 Uhr klopft es an der Tür. Ein Mann tritt ein, stellt sich vor. Der für die Bauarbeiten in diesem Abschnitt zuständige Ingenieur. Er ist groß, bärtig, sehr einfach mit einer Jeans und einem blauen Blouson bekleidet. Sein bescheidenes und freundliches Auftreten, sein aufrichtiger Blick Seine warmherzige Stimme wecken sofort meine Sympathie. Er vermittelt den Eindruck von gelassener Stärke, männlicher Selbstsicherheit, die mich sehr anspricht. Vielleicht ist er gekommen, um herauszufinden, welche Absichten ich habe, obwohl ihm nichts dergleichen anzumerken ist. Ich komme ihm zuvor, indem ich nochmals versichere, mich davon zu machen, sobald es notwendig ist. »Ich bin Ihnen dankbar für Ihr Entgegenkommen, aber Sie brauchen nichts zu überstürzen. Wir werden Ihr«, er zögert einen Moment lang, »Haus zu allerletzt abreißen. Haben Sie keine Sorge. Ich werde es Sie rechtzeitig wissen lassen, sodass Sie Ihren Umzug vorbereiten können.« Ich antworte ihm, dass ich nichts mitzunehmen habe, oder fast nichts. Verschämtes Schweigen. »Der Nachteil, wenn Sie bis zum Schluss bleiben«, fügt er hinzu, während er mit dem Zeigefinger an seinem gut geschnittenen roten Kragen herumnestelt, »der Nachteil besteht darin, dass wir Sie möglicherweise beträchtlich stören werden. Der Staub, der Lärm, der Trubel. Sie werden sehen. Ganz zu schweigen von meinen Arbeitern, die nicht immer einfach zu nehmen sind. Aber es ist allein Ihre Entscheidung.« Ich versichere ihm, dass ich diese Beeinträchtigungen in Kauf nehmen könne. Er verabschiedet sich von mir mit einem breiten Grinsen und einem kraftvollen Handschlag. Am darauffolgenden Tag wage ich mich nach draußen. Zunächst muss ich den Männern und den Vorarbeitern trotzen, die mich entweder argwöhnisch oder spöttisch ansehen. Einige werfen mir unverschämte Blicke zu, andere grinsen höhnisch. Ich höre ein paar Beschimpfungen, bemerke eine obszöne Geste. Ich versuche, mich ganz klein, mich gewissermaßen unsichtbar zu machen. Schließlich muss ich ja mein Wasser, mein Essen holen. Sie werden an Ort und Stelle versorgt. Dennoch würde mir nicht einer anbieten, seine Mahlzeit mit mir zu teilen. Würde ich das Angebot aber überhaupt annehmen? Ich traue mich nicht mehr, draußen Feuer zu machen. Ich gebe mich mit rohem Fisch, Kräutern, wilden Beeren zufrieden. Sei es drum. Ich habe wirklich keinen Hunger mehr. Wieder dreht sich mir der Magen herum, und ich habe anhaltenden Durchfall. Abends gehe ich ins Dorf hinauf. Schleiche an den Hauswänden entlang, betrinke mich in einer Kneipe sinnlos. Für meinen Rückweg benötige ich mehr als 2 Stunden, klettere mühsam die Treppe hinauf, falle auf meine Matratze und schlafe wie ein Stein. Mitten in der Nacht, als die betäubende Wirkung des Alkohols nachlässt, kehrt die Schlaflosigkeit zurück. Mein Herz klopft, mein Gehirn dreht durch. Schach. Als ich einmal abends mit meinen spärlichen Lebensmitteln heimkehre, wirft mir einer der Arbeiter, der sich hinter den Toiletten versteckt hat, einen Stein an den Kopf und beschimpft mich in einer fremden Sprache. Ich blute. Der Schmerz, die Angst lassen mich erstarren. Ich denke weder daran, mich zu schützen noch zu fliehen. Schon kommen weitere Arbeiter herbei, bilden um mich herum einen Kreis, heben Schottersteine auf. Wie gelähmt lasse ich meine Ernte fallen, kaure mich am Boden zusammen und vergrabe mein Gesicht mit den Händen, während ich darauf warte, dass sie mich steinigen. Plötzliches Stimmengewirr. Der Ingenieur tritt hinzu. Er hat sofort begriffen, was hier vor sich geht, weist die Verantwortlichen rüde zurecht, hilft mir mit rettender Hand wieder auf. »Beruhigen Sie sich! Das sind alles Dummköpfe! Wenn Sie sie belästigen, lassen Sie es mich wissen!« Ich werde Ihnen dann die passenden Worte sagen. Aber ich denke, diese Lektion wird Ihnen gereicht haben. Er ist mir dabei behilflich, mein Essen wieder aufzusammeln, begleitet mich nach drin. Reicht Ihnen das zum Leben? Eine solch spärliche Mahlzeit? Sein Mitgefühl rührt mich. Ich antworte ihm, dass ich mich immer mit wenig zufrieden gegeben habe. In diesem Augenblick bemerkt er die teilweise von meinen langen Haarsträhnen verdeckte Wunde. »Diese Mistkerle«, sagt er. »Und natürlich haben Sie nichts, womit Sie sich verarzten können. Warten Sie einen Augenblick.« Kurze Zeit später kommt er mit Watte und einem Fläschchen Antiseptikum zurück. Ich lasse ihn meine Wunde reinigen. Als er fertig ist, möchte ich mich bei ihm bedanken, aber kein Wort kommt über meine Lippen. Also umschließe ich seine Hand endlos lang fest mit meinen beiden Händen. Seit dieser Begebenheit kommt er mich regelmäßig besuchen. Durch seinen persönlichen Schutz ermutigt, fühle ich mich wieder gelassener und gehe meinen üblichen Beschäftigungen mit größerer Ruhe nach. Trotzdem vermeide ich es, den Männern von der Baustelle zu begegnen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass ich ihren Weg kreuze, höre ich, wie durch ihre Gruppe ein Raunen geht, das wie Hass klingt. Mit wachsender Sorge beobachte ich das rasche Fortschreiten der Arbeiten. Innerhalb von weniger als einem Monat sind die Örtlichkeiten nicht mehr wiederzuerkennen. Die Schienen entfernt, die Schwellen herausgerissen, die alten Waggons auseinandergenommen. Die Hügel sind abgehobelt, das Gelände ist geschleift und eingeebnet worden. Unkraut und Gebüsch sind verschwunden. Ein riesiges steinernes Planum, viermal breiter als das vorherige, zieht sich jetzt über den Talgrund. Das Viadukt mit den fünf Bögen ist in die Luft gesprengt worden. An seine Stelle tritt ein gigantischer Damm. Meine verzauberten Besitzungen, mein grünes Refugium, verschwinden Schritt für Schritt unter den heftigen Attacken der technologischen Effizienz. Ich bin gezwungen, für immer auf meine nächtlichen Spaziergänge bis zum alten Bahnübergang zu verzichten. Heute haben sie das abgerissen, was vom Café-Hotel noch übrig war. Es hat gerade mal knapp eine Stunde gedauert. Ich habe gesehen, wie das Dach mit einem Höllenlärm zusammengestürzt ist, wie die Geschossdecken eingestürzt, die Geschosswände eine nach der anderen wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen sind. Ich laufe durch die rauchenden Ruinen. Ich finde dort nur noch ein paar jämmerliche Trümmer, lächerliche Überbleibsel einstmals glücklicher Zeiten. Mein Territorium schrumpft wie ein Chagrinleder. Bald bleibt nur das Nichts. Heute Nachmittag taucht plötzlich der Ingenieur bei mir auf. Er langweilt sich. Er holt ein kleines Schachbrett aus seiner Tasche und schlägt mir vor, eine Partie mit ihm zu spielen. Ich verabscheue Spiele. Aber er besteht so hartnäckig darauf, dass ich es nicht wage, ihn zu verstimmen. »Sie haben nichts zu befürchten. Sie werden sehen, dass ich nur ein Hobbyspieler bin.« Nach einer halben Stunde kratzt er sich am Kopf. »Ich habe ihn in eine schlechte Position gebracht, einen Läufer und einen Springer geschlagen. Aber meine Erfolge sind immer nur von kurzer Dauer. Ich kann meine Vorteile nicht lange nutzen.« 20 Minuten später hat er die Situation auf den Kopf gestellt. Schach und Matt. Beim Zusammenräumen der Steine gesteht er mir seine Verblüffung. »Ich frage mich, wie Sie bei einem so schönen Spiel und bei einer so guten Eröffnung noch verlieren konnten.« Sintflut. Mitternacht. Seitdem die Arbeiter hier sind, kann ich keinen Schlaf mehr finden. Ihr Gesang, die ohrenbetäubend dröhnenden Radios zehren an meinen Nerven. Werde ich je meinen Frieden bekommen? Der Abend ist schwül und feucht gewesen, von einer für die Jahreszeit ungewöhnlichen bleiernen Schwere. Ich nehme meine ganze Konzentration zusammen, rufe die Elemente an. Plötzlich kommt starker Wind auf. Riesige Wolken türmen sich am dunklen Himmel, der von starken Blitzen durchzuckt wird. Die ersten Tropfen eines sintflutartigen Regens prasseln auf die staubige Erde. Die überraschten Männer verkriechen sich in ihren provisorischen Unterkünften. Das Gewitter bricht los. Windhosen ergießen sich über das Tal. Schnell fließen wahre Sturzbäche die Hügel herunter. Das unaufhörliche Grollen des Donners hallt mit einem Höllenlärm in allen vier Himmelsrichtungen wider. Beim periodisch unterbrochenen Lichtschein der Blitze sehe ich von meinem Fenster aus das Wasser ansteigen. Allmählich bedeckt es alles. Das neue Planum ist überschwemmt. Wie beim Bruch einer Staumauer reißt die wilde Wasserflut auf ihrem Weg alles mit sich fort. In der Ferne sehe ich einige Schiffbrüchige vergeblich gegen die Fluten ankämpfen, während andere, die sich auf das Dach der Baracken geflüchtet haben, um Hilfe rufen. Plötzlich jedoch brechen die unstabilen, unterspülten Bauten in sich zusammen und werden weggespült. Sogar die monströsen Maschinen sind umgestürzt, hunderte von Metern talabwärts getrieben worden. Allgemeine Verwüstung. Der Himmel rächt mich. Mein Bahnhof widersteht tapfer. Mit vor Freude überquellendem Herzen und gewiegt vom Klang des Orkans schlafe ich schließlich ein. Als ich am Morgen hinaustrete, bietet sich meinen Augen ein wunderbares Schauspiel der Verwüstung dar. Die Sonne erhellt eine endlich von jeder menschlichen Anwesenheit gereinigte, gesäuberte Landschaft. Von den unermüdlich aufgebotenen Anstrengungen ist nicht die geringste Spur zurückgeblieben. Leider kann ich mich nicht allein an dieser demütigenden Katastrophe erfreuen. Behördenvertreter, Journalisten, eine Menge Neugieriger warten im dicken Schlamm, sind bereits an Ort und Stelle, um das Ausmaß der Schäden festzustellen und die Opfer zu zählen. Bei all dem Unheil nimmt man von mir kaum Notiz. Der Ingenieur ist mitten in der Nacht aus dem Dorf, wo er wohnt, hierher gekommen. Vollkommen niedergeschlagen spricht er mit Schluchzern in der Stimme von seinen 20 ertrunkenen Männern, deren Leichname man kilometerweit entfernt gefunden hat. Während er sich die Stirn abwischt, erklärt der Bürgermeister, dass man seit Menschengedenken kein so starkes Unwetter in dieser Region erlebt hätte. Der Feuerwehroberst deutet vor dem Auge der Kameras hilflose und schicksalsergebene Gesten an. Ein Lächeln huscht über meine Lippen. Die Arbeiten müssen unterbrochen und können so bald nicht wieder aufgenommen werden. Unerwartete Galgenfrist, göttliche Überraschung. Vielleicht schiebt man sie angesichts der öffentlichen Gemütslage sine die auf, um eine neue Streckenführung in Erwägung zu ziehen. Gleichwohl überkommt mich eine Befürchtung. Ich entferne mich von der Menschenmenge, stürze im Laufschritt zu meinem Tunnel. Aber nein, meine Sorgen waren unbegründet. Er hat standgehalten. Immer noch bahnt er sich mit seiner stolzen Eleganz den Weg durch den Hügel, und auch die Mauer, die mir allein den Zugang vorbehält, hat dem Angriff widerstanden. Auch die Leiter finde ich wieder, die ich aus Angst, sie könnten sie entdecken, glücklicherweise im Graben verankert hatte. Allerdings hat sie unter den Unbilden der Witterung gelitten. Ihre Sprossen wirken immer brüchiger. Solange sie noch woanders beschäftigt sind, stelle ich sie schnell auf und steige auf die andere Seite. Es ist schon so lange her, dass ich mich dort sammeln und nachdenken konnte. Todesurteil. Heute kommt mich der Ingenieur früher als gewöhnlich besuchen. Er ist wie üblich sehr liebenswürdig, aber schnell meine ich, eine etwas gezwungene Heiterkeit bei ihm festzustellen, mit deren Hilfe er seine Befangenheit und seine Unschlüssigkeit zu verbergen sucht. Der Grund hierfür ist unschwer zu erraten.
»Die Arbeiten kommen gut voran«, sagt er unvermittelt. »Wir sind sogar weiter als geplant.«
Er scheint nach den richtigen Worten zu suchen, sieht mich mit einem gezwungenen Lächeln an. Ich ermuntere ihn, das Fallbeil zu betätigen.
»Natürlich haben Sie verstanden, was das bedeutet. Wir können nicht mehr länger warten. Morgen werden wir mit dem Tunnel anfangen, und wir werden uns auch den Bahnhof vornehmen.« Mit einer Handbewegung zeige ich ihm die Flucht der leeren Räume und antworte ihm, dass er keine Angst zu haben brauchte. Noch im Laufe des Tages werde ich all meine Vorbereitungen getroffen haben. Er wendet den Kopf weg, klopft mir liebevoll auf die Schulter. An seinem Gesichtsausdruck erkenne ich sehr genau, dass er den Auftrag, dessen er sich soeben entledigt hat, nicht gern erfüllt. Obwohl ich darauf vorbereitet war, hat mich die Nachricht mitten ins Herz getroffen. Gibt es denn keinen Ort auf der Welt, wo ich mich in Ruhe verkriechen, mich bis zu meinem Tod vor den Menschen in Sicherheit bringen kann? Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Schon morgen werde ich weg sein. Am späten Vormittag gehe ich zum Ingenieur auf die Baustelle.
Ich frage ihn, ob ich ihn für den Abend zu einem Abschiedsessen einladen darf. Er sieht mich überrascht an. Aber sicher, ich habe nichts vor. Und es wird mir ein Vergnügen sein. Haben Sie herzlichen Dank. Soll ich etwas mitbringen? Ich kümmere mich um alles, wenn Sie wollen. Ich antworte ihm, dass das keinesfalls in Frage kommt, dass er mein Gast sein wird. Aber Sie werden doch hoffentlich zumindest damit einverstanden sein, dass ich eine gute Flasche mitbringe. Ich bilde mir ein Kenner zu sein. Wie in der guten alten Zeit bringe ich den ganzen Nachmittag mit Jagen zu. Zum Glück ist der Erfolg auf meiner Seite. Die Fische beißen an und in einer Ulme entdecke ich ein Nest. Um 6 Uhr, als die Glocke das Ende des Arbeitstages einläutet, habe ich gerade meine Vorbereitungen abgeschlossen. In Anbetracht meiner bescheidenen Mittel muss ich sehr darauf achten, dass alles perfekt ist, um meinem ersten und zugleich letzten Gast die Ehre zu erweisen. Novissima Verba. Er kommt um 8 Uhr, wie wir es vereinbart hatten. Zuvor ist er mit seinem Wagen ins Dorf gefahren, um sich in seinem Hotel zu duschen. Ich meinerseits habe mich kurz am Fluss gewaschen, habe versucht, ein paar Schmutzflecken zu entfernen, meine Mähne zu bändigen. Er trägt einen dicken braunen Pullover, eine graue Kurzsamthose. Sein rötlich gesprenkelter Bart glänzt. Meine Gastfreundschaft scheint ihn zu entzücken. Menschliche Beziehungen sind etwas Merkwürdiges. Ich müsste ihn verachten. Und doch trage ich ihm nichts nach. Ja, mehr noch. Ich empfinde eine unwiderstehliche Zuneigung zu ihm. Ich mag seine freundliche Autorität, seine sanfte väterliche Stimme. Er ist kaum älter als ich, dennoch hege ich für ihn Respekt, Bewunderung. Ich bitte ihn, die Kargheit der Mahlzeit, den fehlenden Komfort zu entschuldigen. Er lacht. Wissen Sie, das Maxims oder das Lasserre entsprechen nicht so sehr meinem Stil. Ich habe immer das Einfache geschätzt. Wir lassen die Stühle drinnen stehen und essen draußen, am Rand des früheren ersten Bahnsteigs, der einzige, den man noch unversehrt gelassen hat. Der Abend ist mild, der Himmel sternklar. Wenige Schritte von uns entfernt lodert das Feuer, das ich entfacht habe. Zunächst serviere ich kleine gebratene Fische, dann eine gegrillte Taube am Spieß, als Nachspeise Beeren. Wir essen auf dem Boden sitzend mit den Fingern. »Vorzüglich«, ruft er aus. »Ein wahrer Genuss. Wie machen Sie das nur? Ich habe noch nie einen solchen Appetit gehabt.« Auch ich spreche dem Gericht tüchtig zu. Wir trinken abwechselnd den ausgezeichneten Bordeaux, den er mitgebracht hat, aus der Flasche. Ich bin nicht mehr an derartig schwere alkoholische Getränke gewöhnt. Während des gesamten Essens wechseln wir nur wenige Worte. Unsere Einmütigkeit bedarf keiner Worte. Zum Schluss bietet er mir eine Havanna an. Ich spüre, dass ihm eine Frage auf den Lippen brennt. Der leichte Rausch, der sich meiner bemächtigt hat, versetzt mich in einen angenehmen Betäubungszustand. Anstatt in Verteidigungsstellung zu bleiben, lasse ich mich auf das Spiel ein. »Sie haben sich also eines schönen Tages einfach dazu entschlossen, alles aufzugeben?« »Ich bejahe.« Nach kurzem Schweigen fährt er fort. »Wissen Sie, an manchen Tagen denke ich auch daran. Wer träumt nicht mehr oder weniger davon?« »Dann tun Sie es doch. Wer hält Sie davon ab?« In meiner Gereiztheit ist mir diese barsche Erwiderung herausgerutscht. Er deutet ein resigniertes Schulterzucken an. »Ach, was soll ich machen? Das ist nicht so einfach. Die Arbeit, die Familie. Man ist in einem Räderwerk gefangen. Nicht jeder verfügt über ihre Gleichgültigkeit. Und eigentlich kann ich mich ja auch nicht beklagen. Ein schöner Beruf, der es mir möglich macht, zu reisen, mich häufig ziemlich weit weg von zu Hause aufzuhalten. Bei meiner Arbeit erhole ich mich von meiner Frau und meinen Kindern und umgekehrt. Dieses Glück hat man nur selten.« Er denkt einen Augenblick lang nach. Plötzlich Trotzdem. Strom, fließendes Wasser, ein Mindestmaß an Komfort eben. Vermissen Sie das nicht? Millionen von Jahren ist man sehr gut ohne das alles ausgekommen. Er lächelt herablassend. Und auf einmal:
Gestehen Sie dem Techniker seine Skepsis zu. Sie würden also lieber ins Zeitalter der Höhlen zurückkehren.
Glauben Sie, dass wir dabei etwas verlieren würden? Es macht mir Spaß, ihn zu provozieren. Aber er lehnt es ab, sich mit mir auf dieses Gebiet zu begeben. Seine Stimme wird gedämpfter, unsicher. Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit. Sie brauchen mir nicht zu antworten. Ich wüsste zu gern, was Sie vorher gemacht haben. Das Vorher hat er nachdrücklich betont.
Vorher? Vor was? Das ist nicht so einfach.
Sagen wir vor Ihrem Rückzug. Ich habe geredet, um nichts zu sagen. Wie die meisten Menschen. Und ich habe es verabscheut. Er verstummt verdutzt.
Sie haben recht. Auch ich bin überhaupt nicht redselig. Eine Frage des Temperaments. Manchmal macht man es mir zum Vorwurf. Ich würde Sie allerdings gerne nochmal belästigen. Seien Sie mir deshalb aber bitte nicht böse. Ich interessiere mich eben für Sie. Hatten Sie Freunde? Eine Lebensgefährtin vielleicht?
Seine Frage überrumpelt mich. Meine Antwort platzt aus mir heraus.
Ich bin verheiratet gewesen. Merkwürdig, nicht wahr? Jetzt bin ich Witwer, schon seit Jahren.
Ich bitte Sie um Verzeihung, ich ahnte nicht. Er umfasst meinen Arm mit seiner rechten Hand, als würde er mich trösten wollen.
Und natürlich haben Sie keine Kinder gehabt.
Einen Sohn, der sehr früh gestorben ist. Ich habe ihn selbst getötet und in Scheiben geschnitten. Ich lächle. Er starrt mich verblüfft an, bevor er loslacht.
Jetzt haben Sie mich aber ganz schön abblitzen lassen. Sie mögen keine Verhöre, und das verstehe ich. Sie sind wirklich ein komischer Kauz.
Er sieht mich unerwartet ernsthaft an.
Langweilt es Sie nicht, immer allein zu leben, nie mit jemandem zu sprechen? Die Einsiedelei, die Wüste. Eine gewisse Zeit lang geht das ja, aber das ganze Leben? Auch wenn die Einsamkeit etwas Gutes hat, so sind wir doch dazu geschaffen, um in Gemeinschaft zu leben, oder?
Ich wende den Kopf ab. Er lässt nicht locker.
Ist es Ihre freie Entscheidung?
Ich ziehe es vor, weiter zu schweigen. Der braune Stummel unserer Zigarren ist heruntergebrannt. In der Dunkelheit, die mittlerweile hereingebrochen ist, deutet nur noch ihre rötlich schimmernde Glut gleich neben dem erlöschenden Feuer auf unsere Anwesenheit hin. Die Arbeiter scheinen nicht da zu sein. Zweifellos hat mein Gast so viel Taktgefühl besessen, ihnen nahezulegen, sich ruhig zu verhalten. Oder sie sind ins Dorf hinaufgegangen, um zu trinken oder den Mädchen nachzusteigen. Eine merkwürdige Mattigkeit befällt mich. Sollte das die Wirkung des guten Weins, des Essens, das reichhaltiger war als gewöhnlich, oder seiner freundschaftlichen Gegenwart sein? Ich fühle mich, als würde ich innerlich auftauen. Ich spüre das plötzliche Verlangen, mich anzuvertrauen, zu reden. Endlich löst sich meine Zunge. Die Worte kommen mir mit spielerischer Leichtigkeit über die Lippen. Darum erzähle ich von meiner Kindheit, meiner Leidenschaft für Züge. Ich beschreibe den Balkon, das Viadukt, die väterlichen Anekdoten, den Landbahnhof, die Spaziergänge mit Großvater. Er hört mir zu, ohne mich zu unterbrechen, ermutigt mich, fortzufahren. Es sprudelt unerschöpflich aus mir heraus. Alles kommt vor. Die Ringbahn, meine Reisen, meine Modelleisenbahn, meine Wanderungen entlang der stillgelegten Bahnlinien. Er scheint verblüfft zu sein.
Was für ein Glück! Sie haben eine glückliche Kindheit verlebt.
Ich bin beinahe geneigt, ihm vom Tunnel zu erzählen, ihn zu bitten, mich dorthin zu begleiten. Aber er ist ein zu intimes Geheimnis, und nichts will mehr über meine Lippen kommen. Abgesehen davon hat mich dieser Redeschwall ermüdet. Ich bin nicht mehr an so etwas gewöhnt. Mir brennt die Zunge. Ich ringe nach Luft. Um einer Unpässlichkeit vorzubeugen, muss ich ein großes Glas frisches Wasser trinken. Und schon ist die Krise auch überstanden. Offenbar hat er nichts bemerkt. Er betet seine eigenen Erinnerungen herunter, denen ich nur zerstreut mit einem Ohr zuhöre. Gleichwohl, zwischen uns bestehen nichts als gemeinsame Interessen. Jetzt, da es zu spät ist, finde ich einen Freund. Schließlich verstummt auch er. Wir verharren lange still. Ein paar Wolken verdecken gerade den Vollmond. Es ist dunkler. Wir empfinden brüderliche Eintracht. Nach langen Minuten bin ich es, der dieses Schweigen bricht. Vor meinem Weggang muss ich Sie um einen großen Gefallen bitten. Einen riesigen Gefallen. Falls Sie zufälligerweise Papiere finden sollten, die mir gehören, man weiß ja nie, bewahren Sie sie bitte sorgfältig auf. Auch wenn es zusammenhanglos zu sein scheint. Ich gestatte Ihnen, sie zu lesen, wenn es Ihnen gelingt. Danach, darum möchte ich Sie bitten, schicken Sie sie ab. Das ist sehr wichtig. Ich überreiche ihm zwei Umschläge, die ich vorbereitet habe. Er verspricht es mir feierlich. Was für eine Erleichterung. Aber er blickt mich fragend an.
Sie werden doch wohl hoffentlich keine Dummheiten machen.
Seien Sie ganz beruhigt. Es dürfte lediglich etwas schwierig für Sie sein, mich postalisch zu erreichen. Das ist alles. Ich gehöre nicht zu denen, die eine Adresse hinterlassen. Gleichwohl schreibe ich manchmal. In Wahrheit schreibe ich sogar sehr viel. Und das seit langem. Schon als ich noch ein ganz kleiner Junge war, versuchte ich, wenn man nicht zu reden versteht, wenn man es nicht mehr kann, ist das die einzige Möglichkeit, die einem bleibt. Aber ich gerate ins Plaudern. Und die Baustelle erlaubt es ihnen nicht, spät aufzustehen. Wir werden uns voneinander verabschieden.
Ich sehe sie nicht wieder?
Morgen früh werde ich nicht mehr da sein. Sie können alles ganz beruhigt abreißen. Er drückt mir lange die Hand, wünscht mir Glück. Er ist fast genauso bewegt wie ich. In einem letzten Gefühlsausbruch umarmen wir uns. Schließlich begleite ich ihn zu seinem Wagen. Als er den Weg hinauffährt, dreht er seine Scheibe herunter. Wir grüßen uns mit einer ausholenden Handbewegung und einem gegenseitigen Zuruf. In dieser letzten Nacht werde ich in meinem Tunnel schlafen. Zuvor mache ich noch einmal einen Kontrollgang durch den Bahnhof und nehme alles mit, was ich brauche. Dann begebe ich mich rasch in Richtung Tunnelmauer, gegen die ich die Leiter lehne. Auf der Mauerkrone zögere ich den Bruchteil einer Sekunde, bevor ich sie vorsichtig auf die andere Seite herüberhebe. Ich lege mich mit angezogenen Beinen auf den Boden. Fast unverzüglich übermannt mich der Schlaf. Vorhang. Die ersten Lichtstrahlen des Tages, die über den Mauerrand hinweg eindringen und den obersten Teil des Tunnelgewölbes erhellen, wecken mich auf. Ich habe wenig, aber gut geschlafen. Ich tauche in die Dunkelheit ein. Als ich in der Mitte des Tunnelbogens ankomme, beleuchtet meine Taschenlampe die verkohlten Überreste. Gerade mal ein kleines Häuflein Asche. Niemand wird es beachten. Für mich besteht kein Anlass zur Beunruhigung. Aber das ist doch gar nicht das Problem. Ich rufe mir meine anderen Morde in Erinnerung. Die Arbeiter, den Knirps, den Dekan, meine Kollegen H, M, R, T, meine Mutter und so viele andere mehr. Ja, wie gern ich all diese Leichen, säuberlich aufgereiht oder eingeäschert, hier an diesem Ort versammelt sehen würde. Er wäre meine private Nekropole. Es fällt mir schwer, mich von meiner Totenbetrachtung loszureißen. Schließlich gehe ich zur Leiter zurück, steige die Sprossen herauf. Die Sonne steht bereits hoch am Himmel. Das wird ein strahlender Tag. Von meiner erhöhten Position aus überblicke ich die gesamte Baustelle. Zu meiner Linken der Bahnhof, zu meiner Rechten die Baracken. Die Männer sind jetzt auf den Beinen und bereiten sich auf den Arbeitstag vor. Stimmen und Gesang sind zu hören, aber auch Gelächter. Einen kurzen Augenblick lang packt mich das starke Verlangen, zu ihnen hinauszugehen, mich unter sie zu mischen. Vielleicht würde ja eine Geste des guten Willens genügen, damit sie mich willkommen heißen. Aber nein, es ist zu spät. Immer zu spät. Ich steige wieder hinab, schließe die Augen, stoße die Leiter ohne die sonst übliche Vorsicht um. Sie schlägt krachend auf dem staubigen Boden auf, wo sie, genau wie ich es erwartet hatte, zerbricht. Die Sprossen lösen sich von den Holmen. Jetzt sitze ich in meinem letzten Gefängnis. Ich begebe mich wieder ins Innere des Stollens zurück, wobei der Lichtkegel meinen Weg beleuchtet. Überall nackter Boden. Nicht die geringste Spur eines Aschehäufleins. Im Tunnel ist nichts. Nichts außer mir. Ich. Allein. Wie ich es immer gewesen bin. Schon seit vielen Jahren habe ich mich oft gefragt, welches wohl die beste Art wäre, meinem Leben ein Ende zu machen. Großvaters Revolver wäre die ideale Lösung gewesen. Schade, dass keine Kugeln mehr übrig sind. Würde er aber überhaupt noch funktionieren? Und abgesehen davon, obwohl er scheinbar einfach zu handhaben ist, brächte ich denn überhaupt den Mut auf, mich seiner zu bedienen? Vielleicht wäre ich lieber verhungert. Aber dazu lässt man mir nicht mehr die Zeit. Zudem könnte das langwierig und schwierig sein. Ich bin so mager, daran gewöhnt, von sehr wenig zu leben. Natürlich könnte ich mich hinter der Mauer einrichten oder mich irgendwo im Stollen hinlegen und darauf warten, dass die Maschinen in Aktion treten und den Einsturz des Ganzen herbeiführen. Was für eine Kunst des Schicksals. Was für ein schöner Tod, unter dem einstürzenden Gewölbe begraben zu werden. Aber ich lehne es ab, meinem Freund, dem Ingenieur, Gewissensbisse zu machen. Vor allem aber könnte ich es nicht ertragen, und sei es auch noch so kurz, wie mit diesen schrecklichen Maschinen Hand an meinen Tunnel gelegt wird. Mein Tod muss dem Seinen vorausgehen. Peruppit Acheronta Herculeus Labor. Eine ungeheure Anstrengung hat die Unterwelt zerstört. Und es ward Licht. Beim immer schwächer werdenden Schein meiner Lampe blättere ich ein letztes Mal diese handschriftlich verfassten Kapitel durch. Es ist die Geschichte meines Lebens. Seit meiner frühesten Kindheit. Kurz gesagt, meine Erinnerungen. Man kann gar nicht früh genug mit deren Abfassung beginnen. Ich bin der böse Junge, der alles in den Schmutz zieht, alles befleckt und seine Rechnungen begleicht, indem er schaufelweise Dreck um sich wirft. Es sei denn, es handelt sich, ganz im Unterschied hierzu, um einen Roman. Dann ist also alles erfunden. Aber nein, das wäre zu ungerecht. Beruhigen wir uns einen Augenblick, damit zumindest das Ende ein wenig harmonisch wirkt. Ich will schnell das Negativ entwickeln. Wie in den Stummfilmen, an denen sich unsere Vorfahren erfreuten, sehe ich vor meinen verblüfften Augen mein kurzes Leben mit wahnsinniger Geschwindigkeit rückwärts ablaufen. Ich bin erwachsen. Und eigentlich noch nicht besonders alt. Von meiner Person geht ein diskreter, eher altmodischer Charme aus, für den viele nicht unempfänglich sind. Ich habe zahlreiche und in vielen Fällen sehr alte Freunde. Ich habe auch eine mich liebende Ehefrau, die mir zwei wunderbare Kinder geschenkt hat. Sie tut alles in ihrer Kraft Stehende, um mir meine Arbeit zu erleichtern, mir dabei zu helfen, die kleinen Misshelligkeiten des Lebens besser auszuhalten. Geduldig erträgt sie meinen schwierigen Charakter, meine manchmal schrecklichen Launen und das Alleinsein, dem ich sie im Laufe der Jahre immer häufiger überlasse. Sie hat sich schließlich mit meinen ständigen ehebrecherischen Anwandlungen abgefunden, über die ich sie aus purem Sadismus selbstgefällig auf dem Laufenden halte. Ihre Treue, dessen bin ich mir sicher, ist immer unerschütterlich geblieben. Als F., eine notorische Männerfresserin, wie es auch meine Tante oder die Zahnarzthelferin sein konnten, F., über die, gemäß einer überall kolportierten, niederträchtigen Bemerkung des Dekans, nur noch kein Zug drüber gerutscht ist, aus Spielerei oder um mich herauszufordern, ein Auge auf mich wirft, ich, der ich ihr zuvor nicht eine Sekunde lang meine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, verfällt meine Frau beinahe in einen Zustand tiefster Depression. Obwohl unsere Ehe bis in ihre Grundfesten erschüttert ist, kommt ihr das Verdienst zu, nichts unversucht zu lassen, um mich wieder zur Vernunft zu bringen und so den endgültigen Bruch zu vermeiden. Unsere Kinder entwickeln sich prächtig. Sie sind pflegeleicht, junge Sprösslinge, die bald reif sein werden. Und doch bin ich ungeheuer eifersüchtig auf sie. Wie groß doch mein Geschick ist, sie zu peinigen, indem ich ihnen unmissverständlich zu verstehen gebe, dass ich für meinen Teil sie mir nicht gewünscht habe. Bei jeder Gelegenheit zitiere ich Nietzsches berühmte Worte über die Vaterschaft. Meine Frau quäle ich, indem ich ihr mit der grausamsten Boshaftigkeit vorwerfe, sie mir vorzuziehen, sich nicht mehr für mich zu interessieren. Meinen Beruf liebe ich leidenschaftlich. Ich übe ihn mit einer Gewissenhaftigkeit aus, die Bewunderung hervorruft und mir einhellige Anerkennung einbringt. Der Dekan, ein großer Gelehrter und zudem ein aufrichtiger Mensch mit untadeliger Moral, hebt immer wieder hervor, wie vorbildlich ich in allen Dingen bin. Alle meine Kollegen verneigen sich vor meinem Fachwissen und meiner absoluten Gewissenhaftigkeit. Jedes Jahr aufs Neue drängt man sich in meine Seminare. Die Studenten, so wird gesagt, bewundern mich, wie sehr ich ihre Reife, ihr ungezwungenes Auftreten und Verhalten hochschätze. Ich beneide sie etwas und bin ein wenig eifersüchtig auf sie, glaube ich. Ich trinke nie auch nur einen einzigen Tropfen Alkohol. Meine legendäre Enthaltsamkeit, die strikte Disziplin, die ich mir in allem, was ich tue, auferlege, eine Disziplin, die manchmal an Besessenheit grenzt, könnten lächerlich wirken. Aber der Dekan, meine Kollegen, insbesondere H, M, R, T, die Sekretärinnen, die Studenten, sie alle respektieren und schätzen mich. Zuweilen wirft man mir andeutungsweise vor, ein wenig unterkühlt, etwas verkrampft zu sein, was mich unnahbar macht und keine Vertrautheit aufkommen lässt. Viele bemühen sich, ohne großen Erfolg die Eisschicht zu durchbrechen, mit der ich mich umgebe. Sie behaupten nicht zu Unrecht, dass ich mich der mir entgegengebrachten Zuneigung entziehe. Ich bin ein kleiner Junge. Ich lebe mit meinen Eltern im 5. Stock eines alten Wohnhauses mit Blick auf ein Eisenbahnviadukt. Die Wohnung ist bescheiden, aber gemütlich. Im Flur brummt und glüht ein schöner grün emaillierter gusseiserner Ofen. Meine Eltern arbeiten hart, um mich zu verwöhnen, mir das Leben so angenehm wie möglich zu machen, mir das zu schenken, wonach ich verlange. Jedes Jahr in den großen Ferien verbringen wir drei zusammen einen langen Urlaub am Meer. Am Strand vergnüge ich mich wie ein junger Hund. Manchmal vertrauen sie mir an, dass sie mir gern noch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester geschenkt hätten. Aber meine schwierige Geburt, bei der das Leben meiner Mutter in Gefahr war, hat sie davon absehen lassen. Ich habe oft Fieber oder muss das Bett hüten. Das stimmt sie umso trauriger, als sie mich viele Stunden lang allein lassen müssen. Da sie um meine körperliche Anfälligkeit, mein zartes Gemüt wissen, legen sie größten Wert darauf, mich zu beschützen, mich mit ihrer liebenden Fürsorge zu umhegen. Mein Lerneifer ist ihr ganzer Stolz. Sie unterstützen und fördern ihn, sagen mir eine glänzende Zukunft voraus. Sie würden alle Opfer dafür bringen, damit ich das werde, wovon sie für sich immer geträumt haben. Ein berühmter Gelehrter, ein Professor an der Sorbonne oder, wer weiß, vielleicht sogar noch etwas Bedeutenderes. Was für ein Glück ich in ihren Gesichtern ablesen kann, was für ein strahlendes Lächeln, wenn bei der jährlichen Ehrung der Schulbesten mein Name 10-mal genannt und beklatscht wird. Der Lorbeer, mit dem man meine Stirn umkränzt, ist die Belohnung für ihre untadeligen und unablässigen Anstrengungen. Sie spornen mich dazu an, mich selbst zu übertreffen, der Beste auf allen Gebieten des Geistes zu bleiben. Mein Weg zur Hölle ist mit ihren allerbesten Vorsätzen gepflastert. Ich bin ein kleiner Junge, ein noch kleinerer Junge. Aber wo bin ich eigentlich? Und mit wem lebe ich zusammen? Ich sehe Großvater. Er ist nicht einen einzigen Tag in der Woche nüchtern, herrscht alle Menschen in seiner Umgebung an, bekommt die Zähne nur selten auseinander. Mich beachtet er fast überhaupt nicht. Der Cousin kommt uns oft besuchen. Auch er ist ein komischer Vogel. Er verleitet Großvater zum Trinken, streitet sich mit ihm. Ich höre, dass man von ihm sagt, er verhalte sich wie ein Schuft, spiele den Dorfbewohnern üble Streiche, setze den Mädchen zu und schwängere sie. Mich ignoriert er, oder er behandelt mich grob. Ich warte immer ganz ungeduldig auf den Sonntag. Gegen Mittag hält ein kleiner Wagen vor dem Parkgitter. Zwei Personen steigen aus. Mein Vater und meine Mutter. Ich werfe mich ihnen in die Arme. Aber am Abend fahren sie dann wieder weg. Dreimal im Jahr weckt man mich bei Tagesanbruch auf, um mich in einen Bus zu setzen, der über die kleinen Straßen holpert, bevor er die Stadt erreicht. Neben mir auf der harten Bank sitzt eine Frau, die zwischen ihren Knien eine schwere, mit Lebensmitteln gefüllte Einkaufstasche hält. Ihr Alter lässt sich nicht schätzen. Sie hat das Gesicht und das Aussehen einer von der Arbeit und den Mühen des täglichen Lebens verbrauchten Bäuerin. Wenn ich am Vorabend in meinem kleinen Bett liege, tue ich so, als würde ich schlafen. Aber das zugespannte Warten auf den kommenden Tag und die bevorstehende Reise, genauso wie die Unruhe, wühlen mich innerlich auf, lassen mich keinen Schlaf finden. Wem gehört dieses sanfte Gesicht, das sich dann über mein Nachtlager beugt und mir einen beruhigenden Kuss auf die Stirn gibt? Wer ist es, die mich pflegt, wenn ich krank, mich tröstet, wenn ich traurig bin, die meine einsame Kindheit mit Zärtlichkeit erfüllt? Sie ist nicht schön, zu massig, ohne Eleganz oder städtischen Geschmack. Sie ist immer dunkel oder schwarz gekleidet. Sie hat weder Bildung noch geistige Feinheit, da sie schon mit 11 die Schule verlassen musste, um ihre Familie zu unterstützen und eine Anstellung zu finden. Aber in ihrem erschöpften Gesicht strahlt ein wunderbares Licht, der Glanz der aufrichtigen Zuneigung, der reinen Liebe, die in Überfülle gibt, ohne im Gegenzug mit irgendetwas zu rechnen oder irgendetwas zu erwarten. Ich lebe an ihrer Seite in der Gesindewohnung des Schlosses, bei ihr, die von ihrem Ehemann schon seit langem vernachlässigt wird. Ja, endlich erinnere ich mich. Und diese Erinnerung erleuchtet mich plötzlich. Hier ist es. Das verlorene Paradies der Sanftmut, das ich mein Leben lang vergeblich gesucht habe. Du bist es, Großmutter, die sich damals um mich kümmerte, der man mich anvertraut, deren nie nachlassender Zärtlichkeit man mich überlassen hatte. Du, die so zurückhaltende, so unscheinbare Köchin, und Mädchen für alles des Barons, die von skrupellosen Herren ausgebeutet wurde. Du, die niemals schimpfte oder die Stimme erhob, niemanden verärgertest und außerdem die Welt und ihre Bösartigkeit, die du nicht begreifen konntest, flohst. Du, die allen behilflich war, der Boshaftigkeit und Heuchelei unbekannt waren, die sich den anderen gegenüber großzügig zeigte und sich selbst vergaß. An unsere langen Spaziergänge über die Felder bis zur Eisenbahnlinie, zum Bahnhof, Hand in Hand, glücklich, erinnere ich mich noch so, als sei es gestern gewesen. O, unbeschwerte Jahre, wie weit weg ihr nun seid. Denn die Zeit vergeht. Jene Zeit, die zunächst anmutet, als sei sie unbeweglich und unwandelbar. Eines Tages entreißt man mich dir. Dieselben, die mich fortgebracht haben, holen mich zu sich zurück. Meine Zwangsverbannung in die Schule. Zu den anderen. Ins Unglück. Meine Mutter, die wahre, das warst du. Jetzt bist du tot, nachdem man dich in ein Altersheim abgeschoben hatte. Welche Gewissensbisse plagen mich, weil ich dich nicht daraus befreien konnte. Vor mir sehe ich wieder deinen welken Körper im Sarg, deine Hände, die eine Rose schmückte, die ich für dich gepflückt hatte. Wie sehr ich an diesem Tag geweint habe. In mir ist etwas für immer zerbrochen. An jenem Tag habe ich beschlossen, alles aufzugeben. Ich weiß, dass es dich traurig machen würde, wenn du wüsstest, dass ich traurig bin. Du würdest herbeieilen, um mich zu herzen. Deine Gegenwart, deine Liebkosungen, dein Lächeln. Wie sehr sie mir jetzt fehlen. Du könntest mir nicht böse sein. Du hättest mir sofort verziehen. Verzeih mir, teuerste Großmutter, geliebte Mama, verzeih mir. Kopf ab. Ich muss noch die erste und letzte Seite des Buches schreiben. Danach bin ich fertig. Dann werde ich dieses mit meiner feinen Handschrift vollgeschriebene Heft unter meiner Kleidung in Sicherheit bringen. Hoffentlich leidet es keinen Schaden, wenn die gelb gekleideten Monster ihr Todeswerk verrichten werden. Ich hätte es, jetzt denke ich daran, deutlich sichtbar im Bahnhof lassen sollen. Der Ingenieur hätte es bei seiner Inspektion vor dem Abriss gefunden. Aber nein, das wäre zu riskant gewesen. Es hätte nur einem Arbeiter in die Hände fallen müssen, der es zerreißt und auf den Müll wirft. Hätte ich mich abgesehen davon überhaupt davon trennen können? Der entscheidende Moment ist gekommen. Ich werde mich neben das Häuflein Asche legen, neben das ganz und gar nichts mehr, parallel zu den herausgerissenen Schwellen, im rechten Winkel zu den imaginären Schienen. Zuvor werde ich die Kettensäge zur Hand genommen haben. Ja, die Kettensäge. Habe ich etwa vergessen zu erwähnen, dass es sie immer noch gibt und dass ich gestern Abend Benzin nachgefüllt habe? Ich werde sie also ganz fest an mich drücken, die Kette in Höhe des Kinns und dann ziehe ich am Anlasser. Die Sicherung habe ich manipuliert, sie funktioniert nicht mehr. Der Druck, den ich ausübe, müsste, denke ich, reichen, um mich sofort und ohne allzu große Schmerzen zu enthaupten. Sie werden ganz schön gucken, wenn Sie mich finden. Aber sagen Sie mal ehrlich, glauben Sie, das kann funktionieren?
So, das war's. In 2 Wochen startet hier dann Wladimir Sorokins Der Tag des Apritschniks. Bei dem russischen Bestsellerautor verschmelzen systemkritischer, fantastischer Realismus und literarisches Können zu einem faszinierenden Stück Literatur in poetisch brutaler Sprache. Aber hört doch selbst.
Lauscher Lounge Records präsentiert eine Hörprobe aus der Hörbuchproduktion Der Tag des Apritschniks von Wladimir Sorokin. Gesprochen, gesungen und gelebt von Stefan Kaminski.
So, jetzt musst du leise stellen. Sehr leise.
Mach ich. Band ab.
Mit der Latte 7 Zoll hau mir straff die Hucke voll.
Auf die Gesundheit des Gassudaren.
Auf die Gesundheit des Gassudaren.
Des Gassudaren.
Eine Stimme aus der Zukunft kann ich
totale
hören.
Durchschaubarkeit. So der Wahlspruch unseres Gassudaren. Wir sind ja zu Hause. Unter uns, da muss sich keiner schämen. Augenblicklich schwebt mein ganzes Leben vor uns. Geburtsjahr, Dienstgrad, Wohnort, Familienstand, Sozioindex, Gewohnheiten. Besondere Kennzeichen, Muttermale, Krankheiten, Psychosoma. Charakterkern, Vorlieben, Gebrechen, Abmessungen äußerer und innerer Organe.
Gib mir etwas Zeit.
Was wollte die Praskowja nochmal von mir haben?
Bücher.
Hier, das brennt bestimmt gut und lange.
Wie war der Tag?
Es gab viel zu tun.
Ein guter Tag. Gottlob, mein Gassudar.
Dem Garochow haben wir damals, wie es sich ziemte, zuerst die Visage in den Mist gedrückt, dann das Maul mit Banknoten ausgestopft und zugenäht, eine Kerze in den Arsch gesteckt. Schließlich wurde er am Gutstor aufgeknüpft. An der Familie durften wir uns nicht vergreifen. Hätte der Befehl gelautet, Gewürm zertreten, dann ja. Aber so? Unnötiges Blutvergießen ist nicht unsere Art. Aber das Gut bekam ich überschrieben. Ein anständiges Haus. Eines mit Seele. Unser Gassudar ist gerecht. Und das ist gut so.
Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.